Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Professor Dr. Karen Vandenberg beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Timeslot vom Forschungsverbund Kulturproduktion mit einem Vortrag, den ich jetzt halten werde zum Thema Kunst und Öffentlichkeit mit dem Titel Wer spricht? Die Kunst des Öffentlichen als Reflexion zu einer möglichen Erinnerungspolitik. Und dieses angefangene Paper, was ich hier präsentieren werde, wird gleich, glaube ich, so eine gewisse Resonanz auch hervorrufen bei dem, was Maren Lehmann und Joachim Landkammer vortragen werden, weil wir nämlich zusammen an einem kleinen Büchlein schreiben, das herausgegeben wird von Christine Schranz und sich damit beschäftigt, wie wollen wir eigentlich mit der Tatsache umgehen, dass wir in einer Kaserne, in einer Wehrmachtskaserne unsere neue Universität beziehen. Und was hat das eigentlich für uns zu bedeuten? Wie wollen wir das sichtbar machen? Wie wollen wir das thematisieren? Und wir haben jetzt zwei so eher theoretische Herangehensweisen in diesem Büchlein. Da wird es unter anderem auch ganz konkret werden zur Erinnerungspolitik von Kasernen ganz spezifisch. Ich werde jetzt eigentlich eher was Theoretisches Ihnen liefern, was sich einerseits mit so gewissen Formen von Identitätspolitik, Erinnerungspolitik in der Gegenwart beschäftigt und andererseits versucht, so künstlerische Beispiele dafür zu nennen und ein bisschen danach zu fragen, wie gehen eigentlich Künstler damit heute um, wenn sie keine Denkmale mehr schaffen. Ich habe insgesamt 5 Kapitel und werde im Wesentlichen vorlesen. Erstens, die Materialisierung eines brüchigen Wirs. Wir ohne die anderen, betitelte Jan-Werner Müller einen Artikel, der am 28. Januar 2015 in der Süddeutschen Zeitung erschien. Hierin befasste sich der in Princeton lehrende Politikwissenschaftler mit der Frage, was das Wir der Populisten unterscheidet von jenem Wir eines aufbegehrenden, unterdrückten Volkes. Er bezieht sich hier auf die Pegida-Bewegung und deren von der Leipziger Montagsdemonstration geborgten Parole »Wir sind das Volk«. Das Wir der Pegida ginge vor allen Dingen einem moralischen Alleinvertretungsanspruch davon aus und meint, wir und nur wir repräsentieren das Volk. Genau an diesem Alleinvertretungsanspruch verrate sich das Wir der Populisten. Und hierin unterscheidet es sich von einem demokratisch verhandelten Wir, stellt Müller fest. Dennoch sei diese Differenz zwischen einem demokratisch legitimen und einem populistischen Wir keineswegs einfach auszumachen. Die Zumutung des Ausbuchstabierens jenes Unterschieds zwischen Demokratie und Populismus ließe sich nicht umgehen, denn, so resümiert Müller, das demokratische Wir ist kein Fakt, welches man einfach so konstatieren kann, sondern ein anstrengender Prozess, bei dem Zugehörigkeit immer wieder neu ausgehandelt und erstritten wird. So müssen sich auch die Verteidiger der Demokratie der Herausforderung stellen, sich auf Augenhöhe mit den Populisten auseinanderzusetzen, wie Müller schreibt. Die Frage nach einem angemesseneren, identifizierenden Wir ist ein zentrales Dilemma demokratischer Gesellschaften. Die Skepsis gegenüber einem essentialistischen Identitätsverständnis ist in der globalisierten Spätmoderne immer unübersehbarer und gleichsam ein Gründungsmoment für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kultur, aber auch Kulturpolitik und einer neuen Form künstlerischer Auftritte im öffentlichen Raum. Who needs identity? Fragte Stuart Hall in dem 1996 erschienenen Reader Questions of Cultural Identity und schlug dort ein postessentialistisches Identitätskonzept vor. Ein Konzept under erasure, wie er es nennt. Kulturelle Identität sei instabil, emergent, form- und wandelbar, temporär und diskursiv erzeugt. Der Brite Hall, selbst Sohn jamaikanischer Einwanderer, plädiert deshalb für ein dezentriertes Konzept von Identität, das sich über Differenz bestimmt und darüber, was sie nicht ist, die Identität. Jede Rede vom Wir ist damit brüchig und vorläufig. Dennoch bleibt kollektive Identität eine unverzichtbare Basisfiktion, wie Sloterdijk es nennt. Und so setzen sich Museen und Künste ganz zentral mit Identitätsfragen auseinander. Identität scheint in der Mediengesellschaft der flüchtigen Moderne gleichermaßen obsolet wie unersetzlich. Gewonnen werden kann die Identität eines Staates, eines Landes, einer Region, heute jedoch nur im Modus einer kaum abschließbaren Auseinandersetzung. Sie muss ständig errungen und aktualisiert werden. Und aus diesem Prozess sind die Künste, wie auch eine Metareflexion über die eigene Kultur, kaum wegzudenken. Dies wird in Deutschland gerade dieser Tage in doppelter Weise bewusst. Zum einen durch die verstörenden Schweigemärsche der Pegida. Hier wird die Frage laut, wie sich mit diesen schwer greifbaren Artikulationen und Forderungen nach einer Leitkultur ein politisch angemessener Umgang finden lässt. Zum anderen wird die Notwendigkeit einer Metareflexion dadurch bewusst, dass sich in diesem Jahr, 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, einmal mehr die für Deutschlands Selbstverständnis so entscheidende Frage nach der Erinnerungspolitik stellt. Parallel dazu macht auch die Diskussion über Entschädigungszahlungen für die Verbrechen der Wehrmacht in Griechenland deutlich, dass der deutschen Vergangenheit noch immer eine Unabgegoltenheit anhaftet. Um mit dieser unabgegoltenen Dimension umzugehen, ist alles andere als trivial. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse und Zusammenhänge haben sich erneute Debatten um die Frage entzündet, welche Bedeutung Erinnerung und Gedächtnis für Deutschland oder ein zukünftiges Europa haben könnten. Dabei wird zugleich problematisiert, ob man sich heute an einem Wendepunkt befindet, weil man sich ohne die Erzählungen der Überlebenden der NS-Zeit erinnern wird. Auch wird gefragt, wie man in Zukunft in einer Gesellschaft, in der viele Menschen Migranten sind und insofern keine familiäre Bande zur deutschen NS-Vergangenheit haben. Wie wird man sich da mit der einstmals so klar geteilten Erinnerung von Tätern und Opfern beschäftigen? Was tritt an die Stelle der Erinnerung, die aus dem persönlichen Umfeld der Familien mitgeteilt, gelebt und weitergegeben wurde? Was passiert, wenn sie in Gedenkstätten, Dokumentationszentren, Museen, historische Diskurse und Denkmale verlagert wird, wenn sie also in Artefakte, Institutionen und Bücher überführt wird? Wenn trotz oder gerade wegen aller Einsichten über die Form und Wandelbarkeit von Gedächtnis und Identität Museen und Mahnmale errichtet werden, artikuliert sich hier dann mehr als ein überkommener Traditionalismus, den man im 21. Jahrhundert längst hätte hinter sich lassen sollen? Hat nicht der große digitale Speicher des Internets diese Funktion übernommen? Und welche Rolle spielt dann noch die Materialisierung in diesem Zusammenhang? Welche Rolle die Kunst und hier insbesondere die im öffentlichen Raum? Ich komme zum zweiten Kapitel. Die folgenden Kapitel sind jetzt etwas kürzer als das erste. Zweitens, die Steine der Stadt und Authentizität als Link. In pluralistischen Gesellschaften ist Erinnerungskultur daher ein umkämpftes Terrain. Dies hat auch der jahrelange Streit um Mahnmale der NS-Zeit und die Legitimität der Opfergruppen in Deutschland deutlich vor Augen geführt. Dabei bewegt man sich in einem symbolisch und immer emotional aufgeladenen Raum. Jeder Streit um den Erhalt eines Bauwerks und jeder Streit um die Errichtung eines Denkmals zeugt davon, dass es meist um ein Mehr geht, dass hier Fragen der Identität angesprochen sind, die plötzlich an Dingen hängt und dann doch ganz essentialistisch daherkommt. Es gibt gleichgültige Dinge, die austauschbar wirken und schnell in den Müll schnell zum Müll werden. Und es gibt solche Dinge, Orte und Gebäude, die derart symbolisch besetzt sind, dass sie unersetzlich erscheinen. So unersetzlich, als seien Identität, Würde und Existenz von Menschen an sie geknüpft. Für ihren Erhalt und ihren Nutzungsanspruch wird gekämpft, in einigen Fällen sogar getötet. Auch in einer säkularen Gesellschaft, die nicht an Magie glaubt oder heilige Orte, gibt es Objekte, die derart tief im Bewusstsein verankert scheinen und eine solche emotionale Wucht freisetzen, dass sie in ihrer Substantialität für unersetzlich gehalten werden. Historische Gebäude, Orte und Dinge gelten offenbar nach wie vor als wesentliche Träger einer materialisierten Erinnerung. Von Dingen und Orten wird auch heute noch landläufig behauptet, dass in Erinnerungen eingeschrieben seien, dass die Erinnerungen sogar gleichsam, objektivieren. Museale Exponate und unter Denkmal gestellte Gebäude geben sich dabei den Anschein der Zeitresistenz und der historischen Objektivität. Doch wurde in den letzten Jahren immer deutlicher darauf verwiesen, dass hier verdeckt wird, dass sie diesen Status ganz konkreten hegemonialen Erinnerungskulturen verdanken. Erst im politischen Widerstreit tritt die Frage auf, wer eigentlich sagt, dass wir uns so und nicht anders an die Bedeutung eines Ortes oder eines Ereignisses erinnern sollen. Erst dann wird zum Problem, dass wir überhaupt gezielt im Gedächtnis bewahren wollen. Das Aufeinandertreffen gegensätzlicher Interessen, politischer Haltung, aber auch das Erfahren unterschiedlicher unbewusster emotionaler Resonanzräume provoziert die Frage, wer in einer Inschrift oder einem Bildwerk eigentlich zu uns spricht. Erst kritische Distanz oder politischer Dissens führen dazu, dass die machtvolle Inszenierung eines Erinnerungsorts in Frage gestellt wird. So bleibt heute kaum ein Ort von genau diesem kritischen Blick verschont. Gerade in pluralistischen Demokratien bleibt stets spürbar, dass sich Gedächtnisorte nicht einfach einem allgemeinen, universellen Vergessen entgegenstellen, sondern in dem Maße, in dem sie erinnern, auch unartikulierte andere Erinnerungen überschreiben. Dieser Einsicht folgend kann es kein neutrales Gedenken geben. Dass sich Orte, Gebäude und Artefakte auch durch ihre Musealisierung verwandeln und einer neuen Logik folgen, ist inzwischen eine weit verbreitete Einsicht. Immer häufiger werden die Diskussionen über dahinterliegende Politiken der Wissensvermittlung, über die Zugänglichkeit, die eigentümlichen Beobachtungsrituale und die Verhaltenscodes geführt. Das klingt, als lebten wir in abgeklärten Zeiten, die sich im Klaren darüber sind, wie mit Orten und Artefakten Identitätspolitik gemacht wird. So einfach liegt die Sache jedoch nicht. In Zeiten des Vintage-Looks lässt sich zugleich ein eigentümlich unscharfer Umgang mit dem Konzept der authentischen historischen Dinge beobachten. Historische Orte haben im Alltag sogar eine ungeahnte Konjunktur erfahren. Die Holztische in angesagten Kneipen und Cafés in Berlin, Tel Aviv und Williamsburg können gar nicht genug Spuren des Gebrauchs und der Verwitterung tragen. Im absoluten Hotspot der Kunstwelt, dem PS One in New York, sind die schmutzigen, abgeblätterten Farbschichten im Treppenhaus, die von der einstigen Gebäudenutzung als öffentliche Schule zeugen, mit einer Fairness-Schicht fixiert worden. Zeichen und Spuren der einstigen Gebäudenutzung sind überall sichtbar. So als sollte der Schweiß der Schülerinnen hier spürbar bleiben. Im neuen Museum in Berlin, jenem klassizistischen Bau, der vom britischen Star-Architekten David Chipperfield 2009 aufwendig renoviert wurde, sind abgebröckelte historische Farbschichten freigelegt und die Spuren von Brandbombenanschlägen erkennbar stehen gelassen worden. Das sieht man ganz gut an diesen verdunkelten Säulen im Vordergrund. Noch deutlicher wird dieser gegenwärtige Trend in der heruntergewirtschafteten, verarmten Automobilstadt Detroit. Diese ist seit einigen Jahren eine Kulisse für eine junge Kreativszene geworden, die das Image der ehrlichen postindustriellen Arbeiterstadt adaptiert und deren Ruinen nutzend auf alternative Luxusmarken überträgt. Das ist hier Shinola, Detroit. Werden vielleicht einige kennen, Fahrradsattel, Fahrradtaschen, Uhren werden dort hergestellt. Leicht ramponierte Gebäude und Artefakte, die den Schweiß der Arbeit atmen, scheinen einer verwöhnten, sterilen Dienstleistungsgesellschaft die Aura des wahrhaftigen, ehrlichen Lebens der Arbeiterschaft einzuhauchen. Leben wir also in einem postmemorialen Zeitalter, in dem nicht mehr erinnert und gedacht wird, sondern mumifiziert wird? Geht es heute darum, eine historische Bedeutsamkeit zu exponieren, die aber nicht reflektiert und bewertet wird, sondern als solche die Umgebung symbolisch auflädt, ohne genau zu wissen, wofür und worauf verwiesen wird? Sind historische Spuren zu Imageträgern geworden? Wird Authentizität allein als Zitat gedacht? Ist Historizität zu einem Link geworden, der unscharf auf ein vages Meer an Bedeutung verweist? Und wie lässt sich in diesem Zusammenhang der anhaltende Boom von Museumsbauten deuten? Das ist jetzt ein Beispiel aus Ningbo, also in China, ein historisches Museum von 2009. Der 1945 in Buchenwald umgekommene französische Philosoph und Soziologe Maurice Halbwachs hat 1939 von der Rolle der Steine der Stadt für die Erinnerung gesprochen. Er prägte den Terminus des kollektiven Gedächtnisses. Dabei zeigte er, in welchem entscheidenden Maß Orte und Dinge für unser Selbstverständnis und unsere Erinnerung sind. Etwa 50 Jahre später schloss der Altertumsforscher Jan Assmann an diese Überlegungen an, schlug aber vor, beim kollektiven Gedächtnis zu unterscheiden zwischen dem kommunikativen und dem kulturellen Gedächtnis. Also das Kollektive wird aufgeteilt in das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis. Als kommunikatives Gedächtnis bezeichnet Assmann die lebendige, widersprüchliche und polyphone Erinnerung einer lebenden Generation. Das kulturelle Gedächtnis hingegen ist bereits im hohen Maße geformt und neigt dazu, eine absolute Vergangenheit zu objektivieren in Museen, Institutionen und Geschichtsbüchern. Es verlagert die Erinnerung vom individuellen Gedächtnis in die Institution. Diese Unterscheidung von Assmann scheint jedoch die gegenwärtigen Identitätsdiskurse und Praktiken nicht mehr hinreichend zu beschreiben. Die Situation scheint komplexer und vertrackter. Werden doch Museen und Denkmäler mittlerweile auch immer mehr zu kommunikativen Orten? Boris Greuß hat das Phänomen des Museumsbooms vor einigen Jahren noch als Rückseite der modernen Fortschrittsgesellschaft bezeichnet, als die andere Seite der Moderne. Die Moderne benötige Speicher und Archive, um an ihnen den Fortschritt ablesen zu können. Aber aus diesem Konzept des Bewahrens ist längst etwas anderes geworden. Museen sind als Ereignisorte und Reputationsmaschinen stehen sie vor unseren Augen. Sie haben eigene Zeigeregime. Ich zeige jetzt nur das Los Angeles Museum für das Holocaust und nochmal ein Beispiel aus Nanjing, eines Museumsbaus. Sie haben eigene Zeigeregime und Formen des Zugänglichmachens von Wissen entwickelt. Eigene Narrative. Ja, ganz eigene Epistemologien des Arrangierens. Ich komme jetzt zu meinem dritten Kapitel, das heißt dem deutschen Volke. Ein gutes Beispiel dafür, dass selbst im Herzen staatlicher Erinnerungspolitik keine geformten, objektivierenden Denkmale errichtet werden, ist Hans Hakes Installation im Innenhof des Reichstags. Sie zeigt, welche Fragen sich aus einer spätmodernen Auseinandersetzung mit dem Identitätsverständnis ergeben und was dies für die Kunst bedeutet, die das Selbstverständnis eines Staates repräsentieren soll. Unter dem Titel »Der Bevölkerung« verweist Haakes im Jahr 2000 fertiggestellte Arbeit gleichermaßen im Herzen der Republik auf die Frage nach Inklusion und Exklusion. Die Installation, die den Schriftzug der Bevölkerung aus Leuchtbuchstaben auf einem mit Steinen, Pflanzen und Erde gefüllten 21 mal 7 Meter großen Feld im Lichthof des Reichstags auslegt, versteht sich als Antwort auf die Inschrift dem deutschen Volke, die außen über dem Eingang des Reichstagsgebäudes steht. Haakes Schriftzugs wiederholt die Schrifttype der 1916 am Gebäude angebrachten Lettern. Mit dem Begriff Bevölkerung seien jedoch alle im Land lebenden Menschen angesprochen und nicht nur jene, die sich auf ein Abstammungsrecht berufen. Diese semantische Verschiebung entlehnte der Konzeptkünstler einem Brecht-Zitat, das da heißt: Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung und statt Boden Landbesitz sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Zitat Ende. Haakes Konzept und seine semantische Verschiebung löste im Parlament vor und während der Realisierung im Jahre 2000 parteiübergreifend heftige Debatten aus. Auch weil Haake die Abgeordneten aufforderte, aus ihren Wahlkreisen einen Sack Erde mitzubringen. Und dieser Mitmachaspekt vielen Abgeordneten als einem solchen Ort unangemessen erschien. An diesem Beispiel werden zweierlei Aspekte deutlich. Erstens, dass staatlich beauftragte Kunst sich heute offenbar der Repräsentation verweigert. Und zweitens, dass sie sich ex negativo auf die Tradition bezieht. Sieht man in Haakes Installation eine aktuelle Form eines politischen Monuments, so folgt dies einer ganz spezifischen Kultur. Es zeugt von einem Kulturbegriff, der sich mit Dirk Becker gesprochen, Zitat, aus einer Verpflichtung auf die Vergangenheit herauslöst und statt auf Tradition auf Differenz setzt. Identität, Kultur und Gedächtnis gehören zusammen, aber sie sind heute nicht mehr ein und dasselbe. Haakes künstlerische Einlassung zeugt von einer Kultur, die, wie Becker im Anschluss an Luhmann formuliert, nie sicher sein kann, Zitat, den Kolonialismus hinter sich zu haben. Zitat Ende. Haakes Arbeit bleibt der objektivierenden, essentialistischen Seite der Kultur zwar verbunden, indem sie historische Elemente aufgreift, macht jedoch zugleich deutlich, dass gegenwärtige Selbstverständnis vor dem Hintergrund einer globalen Metakultur auf der Erkenntnis der eigenen Kontingenz fußt und damit Selbstkritik impliziert. Nun bleibt Haakes Arbeit, wenngleich sie als exemplarisch für viele andere gelten kann, doch nur ein Modus mit der Denkmalspolitik bzw. der Gedächtniskultur heute umzugehen. Sie regt aber die Frage an, welche Rolle Kunst im öffentlichen Raum, die einstmals die Rolle der Materialisierung kollektiver Erfahrungen innehatte, heute einnimmt. Hier lassen sich gegenwärtig unterschiedliche Strategien erkennen. Ein anderer Typ, der sich gerade in jüngster Zeit ausmachen lässt und auf den ich in folgenden kurz eingehen möchte, ist ein spielerischer Modus. Und ein dritter Typ, auf den ich zum Schluss eingehen möchte, ist ein ganz anderer, neuer Ansatz, bei dem sich künstlerische Praxis aktivistisch ins Geschehen einmischt und nicht nur auf symbolische Weise interveniert, sondern aktiv Menschen zusammenbringt. Ich komme jetzt zum vierten Kapitel. Public Art isn't a hero on a horse anymore. Spricht man heute über Kunst im öffentlichen Raum in einer kunsthistorischen Perspektive, so wird gemeinhin das Konzept des Monuments mit seiner spezifischen Relation zwischen Erinnerung und Ort an den Anfang gestellt. Das Monument diente immer schon dazu, um Menschen zu versammeln. Seine Einrichtung geht davon aus, dass Machthaber oder autorisierte Gemeinschaften einen Beschluss fassen und mit dem Monument planen, bestimmte Bedeutungen zu artikulieren. Eine notwendige Bedingung dabei ist, dass man sich auf konkrete Bedeutungen verständigt. vorab. Selbst der wichtigste Theoretiker der Recht auf Stadtbewegung, Henri Lefebvre, betonte deshalb, das Monument sei genau aus diesem Grunde seinem Wesen nach repressiv. Gleichwohl sieht er in ihm die entscheidende Stätte des Kollektivlebens, also sowohl repressiv wie auch Stätte des Kollektivlebens. Zitat Lefebvre: Es beherrscht zwar, aber um zu versammeln. Und genau in dieser Charakterisierung Lefebvres begründet sich wohl auch heute noch die vielfach formulierte Sehnsucht nach genau solchen Orten. Das Monument bleibt dabei gekoppelt an einen bestimmten Typus repräsentativer Öffentlichkeit, wie Habermas es nennt. Seit der Nachkriegszeit sind die emphatischen Gesten der Verkörperung im Monument jedoch zunehmend in Misskredit geraten. Ortsbezogene Arbeiten und vieldeutige abstrakte Kunstwerke erobern den öffentlichen Raum. Expertenjurys entscheiden über die Aufstellung und Finanzierung dieser Kunst. Doch war diese Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum der Nachkriegszeit alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Die Plastiken von Calder bis Sarah, den wir hier oben sehen, das ist eine Plastik, die im Nachhinein zerstört wurde, galten als elitär und unzugänglich. Dem emotional aufgeladenen Aufeinandertreffen unterschiedlicher Anspruchsgruppen, die sich über die öffentliche Kunst ereiferten, wurde meist nur mit der binären Unterscheidung zwischen legitimen Experten auf der einen Seite und Kunstbanausen auf der anderen Seite begegnet. Gegner wurden nicht selten als Populisten abgetan. Die Legitimität dieser Expertenjurys ist vor diesem Hintergrund heute ebenso brüchig wie die Vorstellung von einer konsensualen Einigung auf ein Monument. Die Kunst im öffentlichen Raum ist seit den 1990er Jahren deshalb postheroischer. Sie verfolgt eine spezifische Poesie der flüchtigen Einschreibung und Zweckentfremdung. Kooperative Taktiken, Social Engineering und Partizipation sind seither die dominierenden Schlagworte. Immer mehr Projekte treten mit der Idee der Demokratisierung der elitären Kunsttradition an. Für die Debatte zur Erinnerungspolitik überaus aufschlussreich ist vor diesem Hintergrund eine temporäre Intervention von Heike Mutter und Ulrich Gent. Unter dem Titel »Die selbsterfüllende Gegenwart der Prophezeiung« realisierte das Künstlerduo 2011 in Wolfenbüttel eine bemerkenswerte Arbeit, die sich auf ein sehr eigentümliches Denkmal August des Jüngeren bezieht. Das sieht man hier. Das in Wolfenbüttel 1904 auf Initiative des dortigen Verschönerungsvereins auf dem Marktplatz aufgestellt wurde. Bemerkenswert an diesem Denkmal ist, dass der Fürst nicht auf dem Pferd sitzt, sondern sich leger daneben stehend an das Ross lehnt. Als die beiden Künstler vom örtlichen Kunstverein zu einer Ausstellung eingeladen wurden, befassten sie sich mit diesem eigentümlichen Werk und ersannen eine Figur, die sie zwar genehmigt, aber dennoch heimlich nachts auf dem Rücken des Pferdes montierten. Die merkwürdige und zugleich unheimliche und erbärmliche Zwitterfigur, hier sehen wir sie noch einmal, die aus einem Fantasyfilm entsprungen scheint und zwischen Hexenwesen, Elf und Totengräber changiert, bezog sich auf die Geschichte August des Zweiten. Der Fürst tat sich im 17. Jahrhundert zugleich als Gelehrter und Gründer der berühmten Wolfenbütteler Bibliothek hervor. Er war selbst Autor wichtiger Sachbücher und zugleich einer der eifrigsten Hexenverfolger seiner Zeit. Quellen zufolge war er wohl an der Hinrichtung von über 40 Hexen beteiligt. Die Figur wurde in Bronze gegossen, patiniert und ohne jede Vorankündigung und das Wissen der Einwohner auf dem Pferderücken fest verschweißt. Nach etwa 2 Wochen strenger Nachrichtensperre wurde in der Braunschweiger Zeitung ein Rätsel mit 23 Fragen veröffentlicht, mit dem Hinweis, dass die Figur erst wieder entfernt würde, wenn jemand das Rätsel gelöst habe. Das Rätsel bestand aus Fragen zum Denkmal selbst, Fragen zur Hexenverfolgung, zur Geschichte des Herzogs und wies einen hohen Schwierigkeitsgrad auf. Es bildeten sich Internetforen, die die Fragen in Teilen beantworteten und veröffentlichten. Kurz vor den Kommunalwahlen ordnete dann jedoch der Bürgermeister die vorzeitige Demontage der Figur an. Das Rätsel wurde bis heute nicht vollständig gelöst. Das Beispiel verweist auf komplexe Strukturen der Selbstbeauftragung und zeigt nicht nur die Möglichkeiten enigmatischer künstlerischer Eingriffe auf, sondern exponiert durch den idiosynkratischen Eingriff, ja, das könnte ja auch irgendwas sein, was die Künstler da draufsetzen, der dennoch eine bestechende Selbstverständlichkeit aufweist, also irgendwie wie passend für dieses Denkmal erscheint, auch eine Dignität des Kontingenten. Viele Bürger haben übrigens vermutet, dass das eine verloren gegangene Figur war, die wieder aufgefunden wurde und dann da drauf gesetzt wurde. Das Künstlerduo interveniert so in die narrativ gefestigte und statische Erinnerungskultur eines Ortes und evoziert geheimnisvolle historische Imagination und wird auf diese Weise gleichsam zum erinnerungspolitischen Projekt. Diese Arbeit steht zugleich stellvertretend für eine neue Form der Kunst des Öffentlichen. In dem, was die US-amerikanische Künstlerin Susan Lacy als New Genre Public Art bezeichnet hat, wird das, was Öffentlichkeit sein könnte, stets mitreflektiert. Art only becomes fully public when it takes the idea of the public as the genesis and subject of Analysis. Ich komme zum 5. Kapitel. I'm so angry I made a sign. Während Mutter und Gens Intervention aus dem geschützten Raum des Kunstfeldes heraus, hier eben einem Kunstverein in Wolfenbüttel, entwickelt wurde und damit auch dem Expertensystem des Kunstfeldes im starken Maße verpflichtet bleibt, hat sich in den letzten Jahren immer deutlicher ein ganz anderes Praxisfeld herausgebildet, dem man nicht gerecht werden würde, würde man es als weiteres neues Genre bezeichnen und damit gleichsam in die Kunst eingemeinden. Diese Form der Genrefication, wie Alice Kreischer es kürzlich nannte, wird jenen Praxen, die sich ganz unmittelbar als Teile oder sogar als Initiatoren von Protestbewegungen organisieren, nicht gerecht. Und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz noch abschließend zwei Beispiele. Das ist einmal der Megafon-Chor von Sylvie Kretschmer, die vielleicht einige von Ihnen kennen, und einmal der Standing Man von Erdem Gündüz. Der Megafon-Chor, ganz kurz, hat sich gebildet als ein Protestchor, der sich gegen den Abriss der Esso-Häuser in St. Pauli gestellt hat. Die Esso-Häuser beziehen den Namen von dieser Esso-Tankstelle, die 24 Stunden geöffnet war ursprünglich und so ein Hotspot war, wo man eben noch nachts was zu trinken gekauft hat. In diesen Esso-Häusern lebten Menschen, es waren ein paar Clubs, Läden, verschiedenes, sehr diverses Volk da drin unterwegs und sie waren plötzlich vom Einsturz bedroht und von einem Tag auf den anderen wurden sie geräumt und waren dem Abriss preisgegeben. Dahinter steckten auch relativ durchsichtig die Interessen von bestimmten Investoren. Dieser Megafon-Chor hat dann Stimmen aufgenommen. Und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz einen Ausschnitt aus der Performance, wo die auftreten und diese Stimmen aus der Bevölkerung performativ eine getrennte Wahrnehmung dieser Performance. Was ganz interessant ist an der Performance, dass sie eben auch die Äs und Os aus diesen Interviews mit aufgenommen haben und in ihre Choreografie mit reingenommen haben. Ich gehe jetzt mal weiter zum zweiten Beispiel. Das ist der Standing Man von Erdem Gündüz. Das ist eine Performance gewesen, die sich während der Proteste um den Gezi-Park herausgebildet hat. Das heißt, dieser Mensch, den Sie hier sehen, mit dem hellen Hemd. Das ist Erdem Gündüz und er hat nichts weiter gemacht, als sich hingestellt und auf dieses Bild von Atatürk gestarrt und den ganzen Tag so gestanden und es haben sich immer mehr Leute dazugestellt. Also es ging dabei eigentlich um diese Manifestation oder der Erinnerung an das, an die Türkei Atatürks, wenn man so will. Und das ist dann hinterher wirklich zu einem echten Massenprotest geworden. Beide Beispiele stehen für eine neue Art des Intervenierens und beide Beispiele bewegen sich im Rahmen von Protesten für den Erhalt eines Ortes. Das finde ich sehr bemerkenswert daran. Dabei betreiben beide auf ihre Weise Erinnerungspolitik. Sie setzen ihre Zeichen und erfinden eine Symbolik, um einzugreifen und zu mobilisieren. Sie versuchen, eine Sprache zu entwickeln, um andere zu aktivieren. Und sie versuchen, den öffentlichen Raum lebendig zu machen, ihm eine Form zu geben, eine Form jedoch, die von sich weiß, dass sie sehr vorläufig ist. Das M im Megafonchor steht genau für diese Vorläufigkeit. Das Megafon steht für das sich Gehör verschaffen in der Öffentlichkeit. Danke für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten
Professor Dr. Karen Vandenberg beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.